Ja, guten Morgen. Ich habe eben meine Brille geputzt, weil ich auch klar sehen möchte. Genau wie Ute auch. Und ich möchte, bevor die Predigt kommt, kurz beten. Vater Gott, Ute hat auch gesagt, es ist so ein Anliegen, ganz nah bei dir zu sein, dass die Beziehung zu dir wächst, mehr und mehr. Wir wollen dir nah sein, Herr. Und wir laden dich ein, dass du uns berührst heute Morgen, dass wir ein bisschen klarer sehen, dass du Dinge einfach wegtust, die uns hindern, in deine Nähe zu kommen oder dich wirklich zu sehen. Segne du uns heute Morgen. Amen. Ja, mein Thema heute Morgen heißt Ab in die Wüste. Aber zuerst möchte ich eine kurze Geschichte erzählen. Ich habe gelesen, es ist eine wissenschaftliche Untersuchung wurde gemacht in den Philippinen. Die Wissenschaftler haben orangefarbenen Zwerg-Seepferdchen gefunden. Und sie brachten diese Seepferdchen zurück nach Kalifornien, auch mit etwas Orangen und Koralle. Und sie beobachteten diese Seepferdchen. Und die Seepferdchen hatten Nachwuchs. Die Nachwuchs waren alle matt braun. Und dann haben die überlegt, was passiert, wenn wir jetzt violettfarbene Koralle in diese Wasserbecken tun. Und das machten die. Und tatsächlich, diese kleinen Seepferdchen wurden violett. Und ist das nicht erstaunlich? Ist Gott nicht so wunderbar? Ich meine, das ist Camouflage. Das ist damit diese Seepferdchen in der Natur überleben können überhaupt. Ja, und ja, das macht Gott. Weil Gott möchte, dass wir überleben, nicht wahr? Wir leben in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Ja? Aber wenn wir in der Welt leben, nehmen wir die Farbe von der Welt an. Ich denke, wir sind alle sehr beeinflusst von das, was wir sehen, von das, was andere Menschen tun, was andere uns sagen. Allein in den Medien, wir hören so viele Dinge. Und vieles ist vielleicht auch nicht in Ordnung. Wir müssen immer prüfen, was möchte Gott? Wie sieht das Gott? Und nehmen wir diese falsche Farbe an? Ich denke, das ist immer wichtig zu prüfen. Und in Römer 3, Vers 23 steht, alle haben gesündigt. Alle haben gesündigt. Niemand ist gut genug für Gott. Da steht es. Niemand ist gut genug. Keiner schafft es wirklich, zu Gott hinzukommen. Aber dann steht es gleich, es ist alles aus Gnade. Und wenn wir glauben an Jesus Christus, sind wir erlöst. Ja, er hat uns von unserer Schuld befreit. Das ist die gute Nachricht. So, es ist so wichtig, dass wir an Jesus glauben, dass in unseren Herzen das annehmen, dass wir auch Vergebung bekommen. Ich habe euch vor ein paar Wochen nicht gesehen. Wir waren in Urlaub und ich habe ein paar Bilder von meinem Urlaub mitgebracht. So, das ist am Bach. Es hat ja, wir waren in Südtirol und es hat zum Glück dann nur nachts geregnet, aber manchmal richtig heftig geregnet. Und dann haben wir dann bei dem Bach gesehen, da war aber viel tote Holz und auch zum Teil ein bisschen Müll in diesem schönen Bach. Und ja, ich dachte, na klar, ich meine, Wasser ist eine starke Strömung. Ja, und wenn es viel geregnet hat, dann kann es nichts in den Weg stellen. Es schiebt alles weg. Das wissen wir selber aus Erfahrung in den Ahrtal, nicht weit weg von uns, was da diese Wassermassen dann alles weggeschoben hat. Und ja, dann ist, ich glaube, noch ein Bild auch von dem Bach. Haben wir beide Bilder gesehen? Ja, gut, danke. Ja, und ich glaube, der Heilige Geist zeigt uns, wo Sünde ist in unserem Leben. Und wir haben den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird beschrieben wie lebendiges Wasser. Dieses lebendige Wasser. Ja, Gottes Geist möchte uns berühren und möchte alles, was nicht gut ist, einfach weg haben. Und er tut es, indem er das zuerst offenbart. Ja, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er ist Gott. Und er ist es, der uns anklopft an die Schulter und sagt, hey, eigentlich wäre es besser, wenn du dich anders verhalten würdest. Ja, manchmal sind es Charaktereigenschaften. Manchmal ist es Schuld. Aber was Gott will, ist, dass wir zu ihm kommen und unsere Schuld bekennen und sagen, es tut mir leid, und das vom Herzen meinen. Nämlich, er vergibt uns. Jesus starb für uns am Kreuz. Es hat ihm viel gekostet. Er war unschuldig. Es ist unsere Schuld. Das hat er auf sich genommen für uns. Und wir haben so einmal, wir brauchen dann nur zu glauben, sagen, ja, Herr, danke, ich nehme das für mich persönlich an. An dem gleichen Ort, diesem Bach, floss in einem See. Und ich habe Fotos gemacht von dem See, weil es so blau war. Es war richtig so Türkisfarbe. Und ich dachte, das sieht ja so schön aus. Und seht ihr da diesen Lichtstrahl? Mit dem nackten Auge konnte ich den Lichtstrahl gar nicht sehen. Nur in der Kamera habe ich gesehen, da ist doch ein Lichtstrahl. Ist das nicht komisch? Na, und das sind ein paar Fotos von diesem Lichtstrahl. Und ich dachte, ja, okay, das ist so ein mächtiger Lichtstrahl, so kommt es von der Sonne runter. Und dann dachte ich, natürlich an Gott. Ja, Gott ist Licht. Ja, Jesus sagt, es ist das Licht der Welt. Ja, und sein Licht strahlt aus. Wir können es nicht sehen, aber es strahlt. Und es ist hier in diesem Moment und strahlt auf jeder von uns. Ja, und Jesus sagt aber auch, ja, dass wir Licht der Welt sind. Das bedeutet, dieses Licht ist auch in uns. Und dieses Licht strahlt aus. Und wir sehen das nicht. Aber es geschieht da. Ja, und ja, das fand ich einfach schön. Und wir sollten dieses Licht nicht verstecken. Ja, Gottes Licht in uns sollten wir nicht verstecken. Wir haben das Allerbeste in der ganzen Welt. Unser Herr Jesus Christus, unser Retter und Erlöser. Und das ist, lohnt es wirklich, anderen davon zu erzählen. Ja, mein Thema, ab in die Wüste. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Geschichte erinnert. In dem Alten Testament, wenn die Leute haben auch Sünde begangen, und dann einmal im Jahr gab es diesen Yom Kippur-Tag, den Versöhnungstag. Und der Hohepriester ging dann in den Allerheiligste. Er dürfte Gott nicht sehen, so er nahm von dem Rauchopferaltar eine Schale mit brennenden Kohlen, tat das in diese Allerheiligste, und das wurde dann voll mit Rauch, damit der Hohepriester quasi Gott nicht sehen würde. Und dann müsste er da hineingehen, um die Schuld von dem ganzen Volk zu bekennen. Aber es gab auch eine symbolische Handlung. Dieser hohe Priester müsste sich erst reinigen. Er müsste sich dann waschen und reinigen. Und er müsste auch für sich und seine Familie ein Opfer bringen. Und dann gab es zwei Widder. Ja, und er legte dann seine die erste Widder wurde dann geopfert. Und die zweite Widder legte seine Hände drauf. Und das repräsentierte, dass er die Sünde vom ganzen Volk auf diese Widder legte. Ja, und er schickte das ab in die Wüste. Und ein Mann wurde ausgesucht. Er sollte dann diese Widder in die Wüste jagen. Und dann wäre alle Sünde weg. Und das ist da aus der Tradition, ja, der Juden. Die Juden feiern dann immer noch diesen Yom Kippur-Tag mit sehr viel Eifer. Und ich denke, wir wünschen uns diese Nähe zu Jesus, diese Beziehung. Und ich glaube, wenn wir forschen, was hat Jesus selber geglaubt? Jesus sagte zum Beispiel, ich tue nichts von mir aus. Ich tue nur das, was der Vater mir sagt. Und er ging zu all diesen jüdischen Festen. Er feierte das. Und deswegen glaube ich, ist es auch für uns, dass wir das wissen. Vielleicht müssen wir das nicht alle feiern, aber wissen, was Jesus geglaubt hat, weil er ganz nah am Vater war und er ist Gott. So, die Juden haben einen Kalender und das ist dann anders als unser Kalender, weil es geht von dem Mond ab. Unser ist der Sonnenkalender und die haben den Mondkalender. Und das ist dann jeden Monat 29 oder 30 Tage. Und das gibt so halt eine Verschiebung in den Monaten, wie sie das zählen. Und im Herbst haben sie sehr viel Feiertage. Der erste Feiertag ist dann das Fest von dem Neujahr. Und das ist dann im Herbst, das war vor ungefähr 5 Wochen. Und dieses Fest heißt Rosh Hashanah. Da feiern sie Geburtstag der Welt, der erste Schöpfungstag. Sie loben den Schöpfer. Sie besinnen über Schuld im vergangenen Jahr. Das haben wir, ich glaube, auf einer Folie. Ich glaube, wir haben... nein, das ist es nicht. Okay, dann machen wir das erstmal weg. Das ist es nicht. Das ist der Geburtstag. Ja, jetzt bin ich rausgekommen. Es ist der Tag der Besinnung über Schuld. Weil die Menschen merken, die brauchen Vergebung. Und es ist der Tag des Shofarblasens. Das ist mit also einem Widderhorn oder einem Shofarhorn. Und es beginnen 10 Tage und das nennen sie die 10 Gerichtstage. Die wissen, Gott wird richten. Die Juden glauben an unseren Gott, Gott der Vater. Aber sie warten immer noch, dass Jesus oder der Messias kommen wird. Und wir wissen, dass Jesus, der Messias, war schon mal da. Wir warten auch, dass er wiederkommen wird. So wir haben viel gemeinsam. Sie glauben, dass Gott an diesem Tag das Buch des Lebens aufschlägt. Und dann haben die Juden 10 Tage. In diesen 10 Tagen müssen sie alles bekennen, alle Schuld, was geschah in dem vergangenen Jahr. Und das müssen sie bekennen. Und es gibt dann viel Umkehr, das heißt Teshuva, Gebet, Tefila und Liebeswerke, Sedake. Und die bitten Gott um Vergebung. Weil, wenn sie das tun in diesen 10 Tagen, hoffen sie, dass Gott ihnen vergeben wird. Ja. Und, ja. Danach aber macht Gott, sagen sie, das Buch zu. Und es ist wichtig für den kommenden Jahr. Wenn sie alles bekannt haben, dann haben sie ein gutes Jahr nächstes Jahr. Ja? Dann haben sie Leben und nicht Tod. Dann haben sie Freude und nicht Trauer. Dann wird es ihnen gut im Geschäft gehen. All diese Dinge, glauben sie, sind so wichtig. Sie wünschen einander ein gutes und süßes Jahr und dass sie in dem Buch eingeschrieben werden. Und sie feiern das neue Jahr mit so süßen Brötchen, damit es ein süßes Jahr wird. An dem Gottesdienst, es dauert 5 Stunden an diesem Tag. Es ist denen sehr ernst. Es ist eine ernste Gelegenheit. Wenn wir zu dem Posaune kommen, da wird auch den Posaune gespielt oder den Shofar. Ich habe eine mitgebracht. So, das soll jetzt an den Schöpfungstag erinnern, wenn sie blasen. Es will zur Buße mahnen, weil für sie denken, die Möglichkeit zur Umkehr ist zeitlich begrenzt. Es ist eine Ermahnung, an den Tora zu denken, an Gottes Wort, an Gottes Gebote. Ja, das ist wichtig. Und sie werden gewarnt und ermahnt, an die Worte der Propheten zu glauben. Und Sie denken an Abraham. Nicht wahr? Abraham war bereit, seinen Sohn Isaac zu opfern, weil Gott sagte, geh mit deinem Sohn. Und Abraham war gehorsam. Und im letzten Moment gab Gott ein Widder. Und da denken sie auch daran, an Abraham, dass Abraham geglaubt hat. Und weil er geglaubt hat, hat Gott gesagt, er wäre dann gerecht. Es wäre Gerechtigkeit. Und er war ein Freund von Gott. Wow. Ja, und es ist auch, es mahnt auch, dass es ein Weltgericht geben wird. Nicht wahr? In der letzten Zeit, unter dem Klang des Shofars, lesen wir auch in der Bibel, der große Posaune, werden wir hören, wenn Jesus wiederkommt. Ein jüdischer Rabbi, Maimonides, sagte auch, der Shofar will ermahnen. Das haben wir auch auf Folie. Ja. Wacht auf, ihr Schläfer, und denkt nach über eure Taten und gedenkt an euren Schöpfer und kehrt zu ihm um in Buße. Gehört nicht zu denen, welche die Wirklichkeit verfehlen, indem sie Schatten nachjagen, die ihre Jahre damit vertun, dass sie nichtigen Dingen nachjagen, welche weder nutzen noch Heil bringen. Habt wohl Acht auf eure Seelen und verbessert euren Charakter. Jeder von euch soll seine bösen Wege und Gedanken verlassen und zu Gott umkehren, dass er euch gnädig sein möge. Wow, welche wunderbaren Worte. Gilt genauso für uns, nicht wahr? Dass wir nicht schlafen, dass wir wirklich ja, in Gottes Gegenwart kommen, alles, was unwichtig ist, einfach ablegen, alles, was dann schlecht ist. Manche Juden gingen auch an einen Bach und haben ihre Kleidung dann ausgeschüttelt an diesem fließenden Wasser, als ob sie sagen wollten, ja, alle Schuld soll jetzt einfach so wegfließen. Wir haben unseren Jesus, ja. Wir müssen nicht Angst haben, dass irgendein Buch dann geschlossen wird in 10 Tagen. Aber wir wissen, es gibt ein Ende, am Ende unseres Lebens. Und vorher sollten wir wirklich dann Jesus angenommen haben als unser Retter und als unser Erlöser. Das ist wichtig. Wir lesen in dem Hebräerbrief, Hebräer 9, Vers 28. So ist Christus einmal geopfert, wegzunehmen vieler Sünden. Zum anderen Mal wird er nicht um der Sünden willen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Oder auch in 1. Thessaloniker 4, Kapitel Vers 16. Denn der Herr selbst wird mit der Shofar, der Posaune Gottes, herniederkommen. Und die Toten in Christus werden auferstehen. Ja, wir haben so viel Hoffnung. Amen. Ja, wir haben Hoffnung in unseren Herrn Jesus. Und das ist so wunderbar. So, am Ende von diesen 10 Tagen, bei diesem quasi Neujahrsfest, ist diesen Yom Kippur-Tag. Das ist der Tag der Buße, der Tag des Gerichts. Es ist der Tag des Fastens. Ja, sie fasten 24 bis 26 Stunden. Das ist ganz schön lange. Ohne zu trinken, ohne zu essen. Außer Kranken, Schwerkranken oder die Kinder oder Schwangeren. Die müssen dann nicht fasten, aber alle anderen fasten. Und sie lesen Jesaja 58, was zeigt, was da schreibt der Prophet von Gott, was Fasten wirklich bedeutet. Ja, wir lesen das. Löse die Bande des Unrechts, befreie die Unterdrückten, gib den Gefangenen die Freiheit, zerreiße jedes Joch, brich den Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe in dein Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn. Und wenn du dich nicht von deinem Fleisch und Blut, dann wird sich deine Heilung schnell vollziehen. Und es geht vor dir her deine Gerechtigkeit. Und die Herrlichkeit des Herrn nimmt dich auf. Ja, das ist echte Fasten. Okay, wir feiern diese Yom Kippur-Fest nicht. Aber bleibt es nicht für uns die Frage, ja, erleben wir auch in unserem Gottesdienst eine tiefe Betroffenheit in der Erkenntnis von persönlicher Schuld, in der schmerzhaften Reue, oder haben wir die ehrlichen Wille zur Umkehr? Prüfen wir uns selbst? Nämlich, wenn wir unsere Schuld bekennen, sind unsere Sünden vergeben, ja, weil Jesus für uns starb. Ich denke, ich habe gesagt, ich möchte kurz über David und Bathsheba sprechen. Ja, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, aber er hat auch viele Sünde in seinem Leben, ganz schreckliche Sünde, nicht wahr? Er sah eine wunderschöne Frau auf dem Dach und er wollte sie haben. Und gerade in dem Moment hätte sich dann den Kopf dann wegdrehen müssen und weggehen sollen, mit Gott sprechen sollen. Hat er nicht gemacht. Ja. Und er hat gesagt, bring diese Frau zu mir. Und das kam das eine auf dem anderen. Er vergewaltigte sie. Dann war ihr Mann da und er ließ seinen Mann dann an der Front ganz vorne und er kam um. Und das wusste David. Er würde da umkommen. Und er fiel immer tiefer in diese Sünde hinein. Ich habe noch eine Folie. Er vernachlässigte seine Ziele. David hätte während dem Krieg ja die Soldaten anführen sollen. Das hat er nicht gemacht. Er blieb einfach zu Hause. Da war doch die Bathsheba. Ja, er konzentrierte sich auf seine eigenen Wünsche. Und als die Versuchung kam, ging er ihr nach, statt davon abzuwenden. Er sündigte wissentlich. Er versuchte, seine Sünde zu vertuschen, indem er andere täuschte. Er beging einen Mord, um das Vertuschungsmanöver fortzusetzen. Zum Schluss wurde seine Sünde aufgedeckt und bestraft. Und die Konsequenzen dieser Sünde waren weitreichend und wirkten auch auf andere Menschen aus. David hätte jede Zeit denken können, nein, ich will das nicht mehr, das ist ja doch Sünde, ich weiß, Gott will das nicht. Aber wenn Sünde beginnt in dem Leben von jemandem, es ist schwer zu stoppen. Ja? Wir lesen Jakobus 1, die Versen 14 bis 15. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das ist Elbefelder. Vielleicht ist das Neue Leben Bibel etwas einfacher zu verstehen. Jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden verlockt, geködert und verführt. Wer seine Begierden nachgibt, sündigt, und die vollzogene Sünde führt zum Tod. Es ist vielleicht ein bisschen wie beim Bergsteigen oder Wandern auf dem Berg. Und du rutschst aus und du fängst an zu fallen. In den ersten Meter vielleicht wirst du es schaffen können, dich festzuhalten, irgendwas zu greifen und festzuhalten. Aber danach, wenn du tiefer gefallen bist, ja, dann fällst du so schnell, du kannst dich nicht mehr auffangen. Und ich glaube, das ist so mit Sünde in unserem Leben. Desto früher wir es bekennen, desto früher wir frei werden, desto besser. Ja, sonst ist es so schwer, wenn es dann immer weitergeht. Ja, ein paar Tipps wäre, Gott im Gebet ernsthaft um Hilfe zu bitten. Ja, dass er uns vor aller Menschen, Orten, Situationen fernhält, die uns in Versuchung bringen können. Oder wir können Bibelabschnitte auswendig lernen und verinnerlichen, die unseren besonderen Schwächen entgegenwirken. Und die meisten Versuchungen entspringen aus einem echten Bedürfnis oder Verlangen, das Gott stillen kann. Aber wir müssen auf seinen Zeitpunkt vertrauen. Und wir sollten uns andere Christen suchen, die uns helfen können in unseren Schwierigkeiten. Jemanden, mit dem wir offen darüber sprechen können. David Ja, hat Bathsheba und Joab, sein Soldatenführer, in Schwierigkeiten gebracht. Bathsheba wusste, Ehebruch ist Sünde. Aber was soll man machen, wenn der König sagt, komm? Wenn sie das nicht getan hätte, wäre sie getötet oder schwer bestraft worden. Und Joab, der Führer von der Armee, er wusste dann nichts, warum das war. Warum soll er die Uri, ein sehr guter Mann, der Mann von Bathsheba, ganz vorne an der Front, an den gefährlichsten Platz schicken? Er wusste, David möchte, dass dieser Mann stirbt. Die hatten beide eine schwierige Situation dadurch. Und David wollte es immer noch nicht glauben. Er rutschte einfach von einer Sünde in den nächsten. Und Gott sandte den Propheten Nathan. Und Nathan war sehr feinfühlig. Und er erzählte David einfach eine Geschichte. Und David war dann sehr wütend über den Mann in der Geschichte. Und Nathan sagt, dieser Mann, das bist du. Und dann erkannte David, ja. Er erkannte seine Schuld. Er bekannte es vor Gott. Es hat ihm auch leid getan. Er hat es auch ernst gemeint. Ja, aber trotzdem waren die Konsequenzen da. Ja, trotzdem kamen diese Konsequenzen und Mord. Mord wurde so eine ständige Bedrohung für Davids Familie. Ja, seine Familienmitglieder wurden gegen ihn rebellieren. Sein erstes Kind mit Bathsheba würde sterben. Wenn David das alles gewusst hätte, was das alles verursacht, hätte er wahrscheinlich diese Vergnügen nicht gemacht. Aber wir kennen aus dem Psalmen, er hat immer sein Herz so vor Gott, wirklich dann sein Herz Gott gegeben. Ja? Und das von ihm dürfen wir lernen in dem Psalmen. Ich habe hier zwei Psalmen, ich glaube, wir lesen die nicht alle beide, das ist zu lang. Ich hatte Psalm 51, da geht es auch wirklich um Sünde. Und dann habe ich sein Psalm 32. Und da erkennt David, dass er glücklich ist, dass seine Sünde vergeben worden ist. Und das möchte ich schnell lesen. So, das ist Folie 24, Erwin. Super. Am Psalm Davids, glücklich ist der, dessen Sünde vergeben ist und dessen Schuld zugedeckt. Glücklich ist der, dem den Herrn die Sünde nicht anrechnet und der ein vorbildliches Leben führt. Als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, war ich schwach und elend, dass ich den ganzen Tag nur noch stöhnte und jammerte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn. Meine Kraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Doch endlich gestand ich dir meine Sünde und gab es auf, sie zu verbergen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Auflehnung bekennen. Und du hast mir vergeben und meine Schuld weggenommen. Deshalb sollen die, die dich lieben, dir ihre Verfehlungen bekennen, solange noch Zeit ist, damit sie nicht in den Fluten des Gerichts ertrinken. Denn du bist mein Schutz und bewahrst mich vor Angst und Sorgen. Du lässt mich über meine Rettung jubeln. Ich will dir Verständnis geben und den Weg weisen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten. Mein Augen ruht auf dir. Sei nicht wie ein unvernünftiges Pferd oder ein Maultier, das Gebiss und Zaumzeug braucht, damit es folgt. Die Gottlosen haben viele Sorgen, aber die auf dem Herrn vertrauen, sind von Gottes Güte umgeben. So, ja, David hat aber erkannt, er müsste Gott um Vergebung bitten und das hat er auch getan und diese Vergebung bekommen und trotzdem sind Konsequenzen da. Ich war Konsequenzen immer wegen der Sünde. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch unsere Schuld bekennen. Ich habe zum Schluss noch aus Johannes 1. Johannesbrief, Kapitel 1, die Versen 8 bis 10, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns die Wahrheit. Doch wenn wir unseren Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. So, zum Schluss möchte ich jetzt beten. Ihr habt aber alle, denke ich, ein Blatt Papier bekommen. Und ich habe überlegt, wenn wir über Sünde und Böse sprechen, wäre es so wichtig, dass wir nicht nach Hause gehen und immer noch Sünde in unserem Herzen haben, die wir nicht bekannt haben vor Gott. So, wenn du weißt, du hast etwas in deinem Leben, das nicht gut ist, dass es Gott nicht gefällt, schreib es kurz auf, Stichwort reicht. Vielleicht sind es Charaktereigenschaften, die nicht so gut sind. Sag Gott, du brauchst seine Hilfe. Schreib ein Stichwort. Knülle den Blatt Papier zusammen. Und das ist Müll. Bring es zu Jesus in den Mülleimer hier. Ja, unter dem Kreuz. Und du weißt, durch sein Blut haben wir Vergebung. Sind wir erlöst. Lass alle Müll hier. Ja. Ich glaube, das hat sehr mit das, was Ute sagte zum Anfang in ihr Zeugnis. Und es ist dieses nah sein wollen, Beziehung haben wollen mit Gott. Und wenn ich wirklich sage, ja, vergib mir, ich mache mich dann leer von diesem Müll. Und dann ist Raum, von seiner Güte mich zu füllen. Ja, er will mich dann segnen. Und das ist gut, das ist ein Tausch. Am Kreuz gibt es immer einen Tausch. Wir geben das Schlechte ab und empfangen Neues, Gutes und Hoffnung von ihm. Sein Segen.